Es gab eine Verabredung, dass man das Thema Migration aus dem Wahlkampf herauslässt. Und das ist mit der Intervention von Merz von einem auf den anderen Tag komplett gekippt. Und der große Gewinner dieses Themas wird vermutlich die AfD sein. Aber nicht einfach in der Form, dass die Stimmen bei ihr unbedingt wachsen müssen. Insofern kann es durchaus sein, dass Merz auch ein Stück weit von dem Stil, mit dem er dieses Thema jetzt angegangen ist, profitieren könnte. Sobald ich nämlich das Kanzleramt für mich beanspruchen darf, am ersten Tag, also Trump lässt grüßen, werde ich per Dekret, Verordnung, Gesetzesinitiative die Schließung der Grenzen verantworten und damit das umsetzen, was sich die Mehrheit der Bevölkerung schon lange wünscht.
The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Heute zu Gast die AfD-Analyse, Professor Dr. Wolfgang Schröder von der Uni Kassel. Ich begrüße Professor Dr. Wolfgang Schröder von der Uni Kassel. Er ist Politikwissenschaftler und freue mich, Herr Professor Dr. Schröder. Schön, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich habe, glaube ich, ein Interview gelesen, das Sie gegeben haben zum, ich glaube, aus aktuellem Anlass. Ich glaube, es ging um die AfD. Werden Sie oft auf die AfD angesprochen?
Ich werde sehr oft auf die AfD angesprochen, weil ich deren Entwicklung seit 2013 systematisch beobachte und hierzu eine ganze Reihe von Studien angefertigt habe und auch regelmäßig ihre Parteitage beobachte, teilweise auch besuche.
Mhm. Ab wann war das abzusehen, dass die AfD an einen enormen Zuwachs gewinnt oder gewinnen wird? War das abzusehen, dass sie jetzt momentan ist sie zweitstärkste Kraft im Land?
Ja, das hat sich so peu à peu entwickelt, weil wir müssen ja sehen, wir haben seit 2013 verschiedene Metamorphosen dieser Partei beobachten können. Der entscheidende Schnitt war 2015 gewesen, wo sie im Frühjahr vor der Migrationsentwicklung ab September schon mal unter 5% gewesen ist. Es gibt Landesverbände, wo sie nicht im Landtag ist, also in Schleswig-Holstein, in Bremen. Und das bedeutet, dass sie auch nicht überall gleichermaßen stark ist und dass ihre Entwicklung auch nicht von Anfang an in dieser Dynamik, Stärke und aus ihrer Sicht erfolgreichen Dimension absehbar war. Wir müssen ja sehen, Deutschland ist in der Dimension der Rechtsaußenparteien im europäischen Vergleich ein Latecomer. Es ist das erste Mal 2013 gelungen, auf der zentralstaatlichen Ebene als Partei, die damals auch nicht rechtsextrem war, sondern eher ordoliberal, neoliberal, konservativ und von der Rechtsentwicklung in der Dramatik, Radikalität kann man eben erst seit dem Erfurter Manifest im Frühjahr 2015 sprechen. Und das Interessante an der deutschen Lage ist, auf der einen Seite Latecomer, sehr spät und in der Forschung war man sich sogar in den Nullerjahren einig, in Deutschland wird es eine Entwicklung, wie wir sie in Italien, in Frankreich, in Belgien, in den nordischen Staaten, in Österreich beobachten können, nicht geben, weil Deutschland ist durch 1968, durch die Liberalisierung dieses Landes, durch die wehrhafte Demokratie, durch den starken Sozialstaat und durch nicht vorhandene charismatische Führer auf der rechten Seite und viele Widersprüche in diesen rechtsextremen Clubs, die sehr rückwärtsgewandt sind, nicht erwartbar, dass es eine vergleichbare Entwicklung gibt wie in den anderen europäischen Ländern. Das wurde nicht nur von deutschen Forschern, sondern auch international, so etwa bis 2010, 2011 in gleicher Form bestätigt. Und dann passierte etwas, was auch interessant ist, nämlich da gab es ein Mitgliederbegehren in der FDP von dem Bundestagsabgeordneten Schäffler organisiert und durchgeführt, das darauf zielte, die FDP zur euroskeptischen Partei zu machen. Das ist nur relativ knapp gescheitert. Wenn das gelungen wäre, wäre es vermutlich gar nicht zur Gründung der AfD gekommen. Also insofern ist die Entwicklung der AfD ist ja so eine Entwicklung der Umwege. Wenn sie nicht diesen homöopathischen Weg über den Ordoliberalismus, über den Euroskeptizismus gefunden hätte, weiß man nicht, ob dann über dieses Schiff AfD wirklich der Durchbruch des Rechtsextremismus, Rechtspopulismus in Deutschland dann wirklich erfolgreich geworden wäre. Weil eine rechtsextreme Partei, die mit diesen Ansprüchen, wie wir sie heute wahrnehmen können, 2013 aufgetreten wäre, die hätte nicht funktioniert damals.
Mhm. Ja, ich erinnere mich so, und das war, glaube ich, um 2013, dass die AfD, dass ich auch in meinem Bekanntenkreis Leute hatten, die sind, die AfD ist auf einmal aufgetaucht und die haben gesagt, ach, das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht und es ist so ein bisschen aus der Mitte heraus und ist mal was anderes und mal eine Chance geben. Und da hat man das noch, also hat man natürlich das ganz anders gesehen. Ja, natürlich hat man sich dann auch teilweise abgewandt davon irgendwann wieder, also beziehungsweise als dann vielleicht auch ersichtlicher wurde, wohin die Richtung geht, so die Reise, ja. Aber damals, erinnere ich mich, war das eigentlich ganz harmlos. Das wurde ganz harmlos gedeutet und vielleicht sogar als neue Chance möglicherweise. Also so, es wurde aber nicht rechts gedeutet. Also vielleicht ein wenig konservativ, aber nicht rechts. Es waren auch Leute, die waren etwas enttäuscht möglicherweise aus dem CDU-Lager oder aus dem SPD-Lager und sind dann dort eben eingetreten zum Beispiel.
Ich kann das sehr bestätigen, was Sie da beobachtet haben. Das war etwas diffus. Es war klar, das ist eine andere Formation. Das ist etwas, was wir in dieser Form noch nicht hatten. Und dieses Reüsieren der AfD war eben auch deshalb möglich, weil sie eine sogenannte Repräsentationslücke im Parlamentarismus identifiziert haben. Und das war der Euroskeptizismus. Und das Interessante ist aber, dass in der ersten Reihe durchaus honorige Vertreter des konservativen Establishments diese Partei aufgebaut haben, von dem ehemaligen BDI-Vorsitzenden Henkel über den Chefredakteur der FAZ, Herrn Adam, bis hin zu Lucke, dem ersten Parteivorsitzenden, der als Professor für Volkswirtschaftslehre zunächst mal relativ unverdächtig war und keinesfalls in dieser Dimension des Rechtspopulismus und Rechtsextremismus eingereiht wurde. Das Interessante ist aber, dass zugleich auf diesen Aufruf, auf diese Gelegenheit die Rechtsextremen gewartet haben und von Anfang an dabei waren. Also Höcke, Kubitschek, Weidel kurz nach der Gründung, also alle, die heute die AfD nach draußen repräsentieren und die verantwortlich sind für die Radikalisierung dieser Partei, waren von Anfang an so in der zweiten, dritten Position dabei. Der einzige, der damals schon in der ersten Reihe war, war Gauland. Und meine erste große Begegnung mit dieser Partei ist auch vielleicht eine kleine Anekdote wert, weil ich habe in unserer Regionalzeitung der Hessisch-Niedersächsischen Allgemein ein größeres Interview gegeben, wo ich gefragt wurde, wie kann man dieses Phänomen AfD erklären? Und da bin ich vor allen Dingen auf die Repräsentations- und Integrationsschwäche der Volksparteien eingegangen und habe das so ein bisschen in den Entwicklungsprozess der Schwächung dieser Parteien eingeordnet und dann der Eurokrise und der Fähigkeit, hier ein neues Thema einzuführen, relativ unspektakulär. Und eine Woche später haben mich dann Mitarbeiter angesprochen und sagten, haben Sie eigentlich gesehen, was für unglaublich viele Leserbriefe zu diesem Interview erschienen sind? Und dann habe ich mir das angeschaut. Es waren nicht nur die Quantität, sondern da waren ganz andere Leute auf einmal auf dem Platz, die sich um diese Fragen kümmerten. Das waren nämlich nicht die üblichen Verdächtigen, die sich im politischen Raum schon lange tummelten und die dafür bekannt sind, dass sie mit strittigen Positionen den öffentlichen Raum versuchen zu erobern, sondern das waren auf einmal Ingenieure, das waren Rechtsanwälte, das waren Lehrer und Leute, die eigentlich mit dem parteipolitischen Establishment schon abgeschlossen hatten, aber als honorige Mitglieder der Stadtgesellschaften sich durchaus darauf verständigen konnten, was gut ist, was schlecht ist, was fehlt und was alles gemacht werden muss.
Glauben Sie eigentlich, dass, weil das habe ich manchmal, wenn ich Gäste aus der Schweiz oder aus Österreich zu Gast habe, und es geht dann mal ganz kurz um dieses politische Thema, dann habe ich das Gefühl, dass diese Menschen aus anderen Ländern gelassener damit umgehen, dass jetzt zum Beispiel die AfD so erstarkt bei uns. Sind wir, also die Sicht von außen, natürlich ist immer eine andere, das ist ganz klar, aber sind wir auch eben noch durch den Zweiten Weltkrieg so geprägt selber, dass wir sagen, wir können das nicht normalisieren? Also es normalisiert sich zwar irgendwie so schleichend, hat man das Gefühl, ob wir wollen oder nicht, aber dass wir natürlich sehr als in unserem eigenen Land oder als Deutsche sehr kritisch damit umgehen und das nicht wirklich entspannt sehen können.
Also diese Beobachtung kann ich vollends bestätigen. Die lässt sich nicht nur im Alltagsperspektiven wiederfinden und in Gesprächen mit ausländischen Beobachtern, sondern auch in der Wissenschaft. Ich bin Teil eines internationalen Forschungsprojektes an der Universität Bologna, wo wir uns die Entwicklung von Rechtsaußenparteien in unterschiedlichen europäischen Ländern anschauen. Und der deutsche Fall ist exzeptionell. Und das hängt eben damit zusammen, es gab nirgendwo einen so brutalisierten Faschismus wie in Deutschland. Es gab nirgendwo diese systematische Massenvernichtung, die wir ja heute auch gedenken in Auschwitz, wo allein in einem Lager 1 Million Menschen systematisch umgebracht wurden beziehungsweise an den Folgen der dortigen Bedingungen gestorben sind. Und daraus entwickelte sich ja auch nicht automatisch eine Immunität gegenüber zukünftigen weiteren Entwicklungen von Rechtsaußenpolitiken, sondern das ist hart erkämpft. Aber es gab in der deutschen Verfassung, die ja ein großer Glücksfall der deutschen Geschichte ist, gab es von Anfang an die Idee der wehrhaften Demokratie. Und mit der wehrhaften Demokratie wollte man zum Ausdruck bringen, dass nämlich der Faschismus in Deutschland nicht durch einen Putsch, nicht durch Gewalt an die Macht gekommen ist, sondern mit den Mitteln der Demokratie. Insofern muss man ein irgendwie geartetes Instrumentarium entwickeln, um zu verhindern, dass diejenigen, die gewissermaßen mit der Liberalität des Systems dieses Systems zerstören können, dass die in ihrem Wollen und Willen gestoppt und entsprechend sanktioniert werden. Das ist so die Grundidee. Und daran geknüpft ist eine Sanktionsgewalt des Staates, des politischen Systems, die gekoppelt ist mit einem Inlandsgeheimdienst, dem Verfassungsschutz, die gekoppelt ist mit der Möglichkeit eines Parteienverbotsverfahrens. Und das gibt es in dieser Form in allen anderen europäischen Ländern nicht. Und ich denke, dass es durchaus nachvollziehbar ist und weiterzuentwickeln ist, dass wir diese wehrhafte Demokratie als Vermächtnis der Entwicklung des Faschismus begreifen müssen und entsprechend auch eine Handhabe haben sollten, dass zukünftig solche Entwicklungen nicht möglich sind. Auf der anderen Seite sind wir eine liberale, gefestigte, starke Demokratie, trotz einer durchaus starken Rechtsaußenpolitik, die wir mittlerweile in unserem Land haben und gewissen Rechtsverschiebungen, ist es ja nicht nur so, dass unser Institutionensystem durchaus sehr intakt ist und belastbar ist, sondern wir auch nach wie vor eine starke organisierte Zivilgesellschaft haben. Aber wir müssen wachsam sein und wir sollten dieses Instrumentarium einerseits nicht so einfach aus der Hand geben und andererseits sollten wir aber auch eine gewisse Souveränität haben. Und das können wir von den anderen Ländern dann vermutlich lernen, dass nicht jede Erfolg der Rechtsaußenpolitik gleich eine Infragestellung unserer Möglichkeit des Lebens in einer guten, repräsentativen, liberalen Demokratie bedeuten muss.
Also das heißt, es ist nicht die Wiederholung von 33, weil das ist ja, das hat man ja oft gehört und auch als Slogan 1933, da stehen wir wieder. Ist das, wie sehen Sie das?
Da würde ich dagegen argumentieren und sagen, wir haben 1933 eine Situation gehabt, wo wir eine Republik hatten ohne Republikaner. Wir hatten eine schwach entwickelte Zivilgesellschaft. Wir hatten einen Parteienwettbewerb, der in den anderen Parteien nicht Gegner, sondern Feinde gesehen hat. Wir hatten eine Machtkonzentration im Mediensektor über Hugenberg und vieles andere mehr und damit eine zutiefst wundgeschossene politische Systemstruktur der Demokratie. Und das ist heute nicht der Fall. Wir haben nach wie vor eine Konstellation, wo wir sagen können, dass 70-80% der Menschen doch auf der Grundlage der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen, an die Demokratie glauben und in diesem Sinne auch sich zur Wehr setzen, wenn dieses System in Frage gestellt wird. Und das hat man ja auch beispielsweise bei den Demonstrationen im letzten Jahr feststellen können, dass eine große Zahl von Menschen auch bereit sind, aktiv sich für Demokratie zu engagieren. Auf der anderen Seite müssen wir aber immer vorsichtig und sensibel sein, weil auch damals gab es viele, die nicht wahrhaben wollten, dass so etwas in einem Rechtsstaat, in einem politischen System der Gewaltenteilung, in einem System, das die Demokratie als Errungenschaft auch gesehen hat, möglich ist. Und insofern ist auch den ersten Ansätzen gegenüber sich bewusst zu machen, dass man das bekämpfen muss. Und zwar das Bekämpfen heißt ja nicht immer, dass man einfach die Auseinandersetzung mit denen aufnimmt, die möglicherweise gar nicht wollen, dass ihnen eine Perspektive der Demokratie überzeugend erklärt und nahegebracht wird, sondern dass man sich für die Belastbarkeit der eigenen Position innerhalb des demokratischen Korridors einsetzt. Also ich glaube, der Adressat der Aktivitäten für mehr und bessere Demokratie sind nicht unbedingt diejenigen, die die Demokratie bekämpfen und abschaffen wollen, sondern sind die eigenen Leute, die man immer wieder aufs Neue auch dafür sensibilisieren muss, dass der Erhalt und die Weiterentwicklung der Demokratie kein Selbstläufer ist.
Ja, und dann denke ich natürlich auch immer, man kann ja die ganzen Menschen und Wähler, die die AfD unterstützen, ja nicht wegdiskutieren oder sagen, das gibt es nicht. Oder wenn die Partei eben, wenn es die Partei nicht geben würde, würden die potenziellen Wähler ja nicht aussterben. Und ich glaube ja nicht so sehr, dass jeder dieser Wähler einen rechten Ansatz hat, sondern es sind ja auch teilweise eben konservative Werte oder es ist ein Verdruss in die anderen Parteien, an den anderen Parteien, den man hat, der dann für den Zulauf sorgt.
Naja, ich würde es mal anders betrachten. Also wenn man jetzt mal von den Einstellungen ausgeht, die wir dann als durchaus problematisch für Demokratie und Toleranz und Fairness in unserem System betrachten, also antisemitische Positionen, populistische Positionen, die das System als nicht angemessen erachten, rassistische Positionen, autoritäre Verhaltensweisen, dann wird man vermutlich, wenn man die Einstellungsuntersuchung von 1949 bis heute sich anschaut, durchaus ein vergleichbares Niveau identifizieren können. Das schwankt immer mal, das ist klar, aber da hat man durchweg so ein Potenzial von 15-25%. Also insofern ist die Einstellungslage an den sensiblen Punkten, die Aufschluss darüber geben, wie demokratisch und fair die Menschen in ihrer Vorstellung vom Miteinanderleben sind, gar keinen so großen Unterschied. Der entscheidende Unterschied, den wir heute haben, ist, dass es ein politisch offensives Angebot für die Bewirtschaftung dieser Einstellungen gibt. Und das hängt sehr stark mit der Veränderung der Parteienlandschaft zusammen. Das hängt sehr stark mit der Veränderung der Medienlandschaft zusammen und natürlich auch mit der fortgeschrittenen, komplexen Entwicklung unseres wirtschaftlich-politischen Systems. Insofern ist die Herausforderung, die wir jetzt haben, die stößt auf eine weniger stark etablierte Integrationskraft, als es in früheren Jahrzehnten der Fall gewesen ist, weil die Volksparteien, die Volkskirchen, die Gewerkschaften, die haben enorm an Einfluss eingebüßt und stattdessen hat man andere Kräfte, die aber nicht eine so starke Integrationskraft besitzen. Und das ist die Herausforderung, mit der wir konfrontiert sind. Und dieses Phänomen der fundamentalen Infragestellung der politischen Systemstrukturen, der Art und Weise, wie wir leben und damit insgesamt unserer demokratischen Strukturen, ist ja ein weltweites System. Weltweite Herausforderungen. Es ist keine Besonderheit in Ostdeutschland oder in Deutschland, sondern das lässt sich überall identifizieren. Insofern muss man auch mit übergreifenden Triebkräften sich auseinandersetzen, die hier wichtig sind. Und da sind an erster Stelle schon die ökonomischen Entwicklungen auch zu sehen. Das sind eben durch die Globalisierung die Welt doch stärker unter Druck, also sie hat natürlich viele große Vorzüge, die Globalisierung, die Welt ist offener geworden, durchlässiger geworden, es gibt neue Formen der Arbeitsteilung, der Begegnung, die es früher in dieser Form, in dieser Intensität und Extensität nicht gegeben hat, aber der Nachteil ist eben, dass durch Globalisierung auch neue Machtzusammenballungen entstanden sind und Gewinner und Verlierer und dieses Aufeinanderprallen von Gewinnern und Verlierern bei der gleichzeitigen Insuffizienz der Nationalstaaten, das noch hinreichend beeinflussen zu können. Das heißt, die Nationalstaaten, die Bürger legitimieren und gewählt haben, die Regierungen sind nicht so, wie das den Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger entspricht, in der Lage, die negativen Entwicklungen dieser Globalisierung zu bekämpfen. Und die negativen Entwicklungen, das ist ja nicht nur, dass Arbeitsplätze wegfallen, dass Lebensstile sich verändern, sondern da gehört auch die Migration dazu.
Ja, na, natürlich. Das ist, also ich habe einen Kollegen, der tatsächlich aktiver AfD-Wähler ist. Und ich hatte gerade gestern mit ihm darüber gesprochen, über dieses Thema, weil er mich gefragt hat, wen wählst du eigentlich und so. Und ich habe bei ihm zum Beispiel total das Gefühl, dass er das nicht differenziert, natürlich nicht differenziert sieht. Natürlich sieht er nicht das ganze Parteiprogramm der AfD, nicht unbedingt alles, für was die AfD steht, sondern das sind eher so Triggerwörter, dass er sagt, das reicht jetzt. Zum Beispiel auch Migration. Und das muss sich jetzt ändern. Und die sagen jetzt endlich mal, das ist jetzt mal Schluss, wir ändern das. Und das ist so wie getriggert, dass man dann, dass es Menschen eben erreicht. Die hinterfragen ja nicht alles. Die sagen ja nicht, ja gut, dann ist aber die AfD-Stimme hat ja noch das gemacht, dann gibt es ja noch diese Leute, die sind ja auch noch in der AfD. Das ist gar nicht so wichtig, sondern es geht eher darum, das sind wie tief emotional verwurzelte Sachen, wo die wirklich aus dem Inneren heraus sagen, so, das muss jetzt mal anders werden. Wissen Sie, und das ist, glaube ich, so etwas, wo ich sage, ich würde jetzt diesem Kollegen nicht unterstellen, dass er irgendwie total rechts ist oder so. Ich würde eher sagen, er ist eher konservativ. Ja. Und trotzdem spricht ihn das sehr an. Natürlich, und die AfD haut in diese, oder schlägt in diese Kerbe natürlich rein. Ja. So.
Naja, wobei ich dann manchmal nicht weiß, ob das noch konservativ ist, wenn man sagt, es muss alles anders werden, weil das Konservative ist ja durchaus dadurch gekennzeichnet, dass es das Gute bewahren will und das Neue sich erobern möchte. Und im demokratischen Kontext meint das ja, dass man die Kategorie und Grundlage der Existenz unterschiedlicher Interessen anerkennt und das Medium des Ausgleiches, um die neuen Dinge zu erschließen, ist der Kompromiss. Und wer nicht bereit ist, den Kompromiss als die entscheidende Instanz der demokratischen Vereinbarungen und Verabredungen zu akzeptieren, der hat schon in seinem Denken die Gefahr, das System der Demokratie ad absurdum zu führen, nicht anzuerkennen und überwinden zu wollen. Gleichzeitig muss man aber, da, so habe ich Sie ja auch verstanden, schon auch anerkennen, dass in der Tat die Bürgerinnen und Bürger sehr strapaziert werden dadurch, dass das System so schwerfällig, so langsam in der Bewältigung von durchaus konsensual erkannten Problemen ist. Also wenn man zum Beispiel den Zustand unserer Infrastruktur sieht, da fragt man sich ja schon, wie konnte es dazu kommen, dass das System der Deutschen Bahn so auf den Hund kommt und wir es nicht vermocht haben, frühzeitig zu intervenieren, sodass wir diese für uns ja alle so lebensnotwendige Infrastruktur so weiterentwickelt haben, wie es notwendig ist. Und das kann man auch für den Migrationsbereich sehen, weil in der Migration ist es ja durchaus so, dass wir unterscheiden müssen zwischen der menschenrechtlich gebotenen Integration und Anerkennung und Zuwanderung wegen Verfolgungssituationen und der nicht akzeptierten Migration, weil sie eben nicht diese Begründung besitzt, und dann der gewünschten Arbeitsmarktmigration. Und die Unterscheidung zwischen diesen drei Dimensionen, die müsste natürlich schon früher und besser abgesichert worden sein, als wir es vermocht haben. Also wenn man sich mal vorstellt, ich habe 1992 das erste Mal ein Einwanderungsgesetz für Deutschland gefordert, und das war damals hoch umstritten auf Seiten der auch demokratischen Linken, weil man gesagt hat, was soll das, wir haben den Asylparagrafen, wir sind aufgrund unserer Geschichte verpflichtet, hier entsprechende Maßnahmen im umfänglichen Sinne zu ergreifen. Und ich habe gesagt, naja gut, Deutschland ist natürlich durch die Einigung, durch die komplette Veränderung der geopolitischen Lage und durch die doch mittlerweile nachgewiesene Demokratiefreundlichkeit in einer anderen Lage als vor 20 Jahren. Und angesichts der Ströme, die sich entfalten durch Bürgerkriege, durch Klimakatastrophen, durch vielfältigste Prozesse ökonomischer Verwerfungen, ist doch klar, dass ein Land wie die Bundesrepublik ein zentraler Anlaufpunkt für Migration sein wird. Und da müssen wir einen überzeugenden Mechanismus finden, der demokratisch abgesichert ist. Man kann keine Migrationspolitik machen, die sich einfach nur historisch begründet, aber auf die Befindlichkeiten der Bevölkerung keine Rücksicht nimmt. Und das Einwanderungsgesetz, das erschien mir eigentlich eine sinnvolle, plausible Basis zu sein, um Bedürfnisse der Bevölkerung zu berücksichtigen und Bedürfnisse derjenigen, die hierher kommen, ebenso, und damit klare Spielregeln zu entfalten, wie man hierher kommen kann und wo die Grenzen für dieses Hierherkommen auch liegen. Und das ist aber sehr schwerfällig nur in der politischen Debatte verankert worden, hat extrem lange gedauert, bis man überhaupt diesen Grundgedanken dann auch umgesetzt hat. Und dass das viele Bürgerinnen auch sehr strapaziert und sehr den Glauben an die Funktionsfähigkeit des Systems verlieren, das muss man auch berücksichtigen. Also da ist auch, glaube ich, seitens der Politik lange Zeit zu einfach mit umgegangen worden, dass man immer glaubte, naja, das ist eben so und das muss man akzeptieren. Nein, das muss man natürlich nicht akzeptieren, und es ist auch bei entsprechenden Prioritätensetzungen möglich, dass man als besonders relevant erachtete und erkannte Herausforderung auch schneller bewältigen kann. Das ist ja unsere Erfahrung, die wir mit Corona zum Beispiel gemacht haben, dass auf einmal Milliarden mobilisiert werden konnten, um bestimmte Schutzmaßnahmen, um bestimmte ökonomische Kompensationsleistungen zu erbringen. Wenn man sich vorstellt, man hätte dieses ganze Geld in unser Bildungssystem gesteckt in dieser Zeit, dann wäre einem erstmal bewusst geworden, was politisch alles möglich ist, und zum anderen hätte uns jegliche Vorstellung gefehlt, dass das möglich sein könnte. Aber in so einer dramatischen, herausfordernden Situation wie in der Corona-Konstellation konnten auf einmal Milliarden Mittel mobilisiert werden, die vorher niemand für möglich erachtet hat.
Ja, das stimmt. Ich glaube natürlich auch, dass es trotzdem auch dieser Verdruss natürlich oder dieses, was die Politik schaffen kann oder was sie dann eben nicht schafft, das ist ja heute immer noch aktuell für die Menschen ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir haben ja momentan zum Beispiel dann doch jetzt leider eben gerade auch vor kurzem das Attentat von Aschaffenburg, was hier ganz in der Nähe von mir ist. Wir sind ja beide, Sie sind ja in Kassel, gell? Ich bin in Darmstadt, wir sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Und was ich höre aus meinem Umkreis ist dann, dass sehr viele Leute sagen, ja, dem passiert ja nichts. Der wird dann da irgendwo noch in so irgendwo eingeliefert, dann wird dem noch geholfen, wird gesagt, er hat eine schlimme Kindheit und so weiter. Was auch immer. Ich gebe damit nur wieder, was ich höre, ja. Und dementsprechend habe ich dann die Angst, dass das natürlich der AfD noch einen größeren Zulauf natürlich gibt, weil die AfD natürlich dann sagt, wir ändern das. Bei uns wird das jetzt geändert. Und auf der anderen Seite frage ich mich dann, und das wäre auch die Frage an Sie, ist die AfD dann in dem Moment, wie jetzt zum Beispiel auch eben, was jetzt aktuell Merz auch vorgeworfen wird, die Veränderung der Migrationspolitik, ist die AfD eine Art Triebfeder, dass die AfD, dass man lässt, weil ich habe ja das Gefühl, jetzt langsam fast jede Partei propagiert Themen, die wären vielleicht noch vor 15, 20 Jahren undenkbar gewesen für diese Partei dann jeweils, oder sie wäre eher anderen Parteien zugeschrieben worden, wenn es eher um, also ich lese Migration oder jetzt den Menschen reicht es mit Migration, lese ich fast auf jedem Wahlplakat, habe ich das Gefühl, egal welche Partei es ist. Vielleicht außer die Grünen vielleicht, möglicherweise. Aber ist dann die AfD eine Art Triebfeder und wenn ja, ist das was Gutes?
Naja, die AfD ist sowas wie ein Polarisierungsunternehmen. Die nimmt den vorhandenen Zorn, die vorhandene Unzufriedenheit, die Ressentiments auf, so wie so ein Flugzeugträger, bündelt sie und ist damit in der Lage, die politische Debatte in maßgeblicher Form zu bestimmen. Und sie hat das, was wir in der politischen Soziologie als Ownership Issue bezeichnen. Das heißt, sie hat ein gewisses Vorrecht in der Adressierung des Themas Antimigration, an Rassismus. Also wenn man an Antimigration und Rassismus denkt, dann fällt einem sofort die AfD ein. Und das ist das Problem für die anderen. Wenn sie aus ganz anderen Erwägungen, mit ganz anderen Zielen, aber die gleichen Themen bewegen, dann laufen sie Gefahr, dass das nicht auf ihr Konto einzahlt, sondern auf das Konto der AfD. In der Vergangenheit war das zum Beispiel bei ökologischen Themen. Wenn die Union oder die SPD oder auch die FDP ökologische Themen bewegt haben, dann hat das nicht auf ihr Konto eingezahlt, sondern auf das Konto der Grünen. Und so läuft das auch bei anderen Themen und Zuordnungen. Das Migrationsthema ist ja eines, das sich konjunkturell immer wieder verändert. Wir hatten so Anfang Dezember die Lage gehabt, dass das Thema Wirtschaft das zentrale Thema des Bundestagswahlkampfes sein wird, mit großem Vorsprung. Migration unter ferner liefen. Und es gab zwischen den demokratischen Parteien der Mitte ein Fairnessabkommen. Es gab eine Verabredung informeller Art, dass man das Thema Migration aus dem Wahlkampf herauslässt, weil das weiß jeder, der bis drei zählen kann, das ist ein sehr schnell entflammbares Thema. Vor allen Dingen dann, wenn es in Verbindung mit Attentaten und Terrorakten in Erscheinung tritt. Und das ist dann eingetreten mit Magdeburg und mit Aschaffenburg, dass man gewissermaßen mit diesen emotionsgeladenen Ereignissen auf einmal eine ganz andere Wahlkampflandschaft vorgefunden hat, die andere Themen triggern konnte, als das zuvor eigentlich den Eindruck macht. Weil vorher war irgendwie klar, Deutschland ist in einer schwierigen ökonomischen Lage. Wir müssen hier einige Reformen anschieben, um die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft und auch die Mobilisierung der Arbeitskräfte so hinzubekommen, dass wir an unsere wirtschaftliche Erfolgslinie wieder anknüpfen können. Und das versprach eigentlich einen Wahlkampf, der zutiefst in der Mitte auch geführt werden kann, mit Konzepten von Angebots- und Nachfrageorientierung, mit Überlegungen zu einer anderen, moderneren Form der Industrie- und Technik- und KI-Politik. Und das ist mit der Intervention von März von einem auf den anderen Tag komplett gekippt, weil damit hat man das zentrale Trigger-Thema adressiert und der große Gewinner dieses Themas wird vermutlich die AfD sein, aber nicht einfach in der Form, dass die Stimmen bei ihr unbedingt wachsen müssen. Das ist noch nicht mal klar, weil die AfD ist in ihrer Wahlunterstützung ziemlich ausgereizt. Mit 21-22%, so ist zumindest die Einschätzung der meisten Wahlsoziologen, ist da das obere Limit gegenwärtig erreicht. Insofern kann es durchaus sein, dass Merz auch ein Stück weit von dem Stil, mit dem er dieses Thema jetzt angegangen ist, profitieren könnte. Nämlich erstens zu sagen, bla bla ist vorbei, ich mache eine klare Ansage und diese klare Ansage, die ist nicht nur in die Programmatik hineingesprochen, sondern die werde ich umsetzen, sobald ich nämlich das Kanzleramt für mich beanspruchen darf, am ersten Tag, also Trump lässt grüßen, trumpistische Ansage, werde ich per Dekret, Verordnung, Gesetzesinitiative die Schließung der Grenzen verantworten und damit das umsetzen, was sich die Mehrheit der Bevölkerung schon lange wünscht. Und das ist ein Vorgehen, das für unsere liberale Demokratie wesensfremd ist, weil diese liberale Demokratie baut zutiefst auf Verhandlungen auf. Und wenn ich den anderen sage, wie er das jetzt für die Debatte im Bundestag am nächsten Mittwoch vorbereitet, ich biete euch an, es ist eigentlich ein Diktat, es ist ein Diktat, ich werde nur mit den Parteien regieren, die das, was ich hier formuliert habe, zu 100% übernehmen. Und das wird nicht funktionieren. Insofern ist die Gefährdungsspirale, die sich aus diesem Vorgehen ergeben könnte, darin zu sehen, dass einerseits die AfD normalisiert wird, weil sie wird gebraucht, um diese Politik zu unterstützen. Und die Forderungen, die Merz in diesem Papier formuliert, sind 1:1 abgeschrieben von der AfD. Insofern kann die AfD mit Fug und Recht für sich behaupten, ja, aber das ist doch das, was wir seit 10 Jahren fordern. Dann müsstet ihr doch langsam auch mal bereit sein, anzuerkennen, dass wir ein gleichwertiger Kooperationspartner und Koalitionspartner sind. Und gleichzeitig verunmöglicht er eine verhandlungsorientierte Neujustierung der Asyl- und Migrationspolitik mit den Parteien der demokratischen Mitte. Weil in der demokratischen Mitte ist ja der Befund, den Merz formuliert, gar nicht so divergent zu dem, was die Grünen und die SPD formulieren. Weil die sagen ja alle, in der Tat, wir müssen da etwas ändern. Wobei die Grünen und die SPD für sich ja in Anspruch nehmen, und ich denke, das ist auch empirisch gedeckt, soweit ich das systematisch beobachtend in den letzten Jahren gesehen habe, dass die Grünen und die SPD und auch die FDP in der Ampelregierung die restriktivste Asylgesetzgebung verantwortet haben, die je in dieser Bundesrepublik durchgesetzt worden ist und infolgedessen die Zahl der Einreisenden im Jahre 2024 drastisch reduziert worden ist. Das heißt, es gibt überhaupt keine Notsituation jetzt in dieser Sekunde, solch eine martialische Aktion zu machen. Es sei denn, man will das Ganze emotionalisierend im Wahlkampf nutzen, um zu zeigen, man ist die einzigste Kraft, die das hier wirklich vorantreibt und dann auch noch für sich in Anspruch nehmen, wir werden damit die AfD schwächen. Also das ist eine sehr schwierige Situation. Eine faire Situation wäre gewesen, dass man sagt, okay, mit den Attentaten ist auch noch einmal mehr deutlich geworden. Wir haben ein Problem mit einem Teil der eingewanderten Bevölkerung. Und das ist aber jetzt kein Problem für die Grenze, weil die sind hier Und das Problem, was sich hier offenbart, ist Behördenversagen. Das Behördenversagen ist in Bundesländern übrigens, in denen die CDU regiert und nicht die Grünen. Und das kann aber auch in Bundesländern passieren, wo die Grünen regieren, weil es wird auch in Zukunft solche Attentate geben. Die wird man vermutlich nicht verhindern können, weil das ist das Ergebnis einer aufgekochten Gesellschaft, die unter verschiedenen Vulnerabilitäten leidet. Und die Frage ist nur, wie man damit umgeht. Und das Umgehen ist ja jetzt, dass man auf das Spielfeld der Migrationspolitik geht, die Mitte enorm unter Druck setzt, und zwar so, dass am Ende der Gewinner die AfD ist. Sinnvoll wäre es gewesen zu sagen, wir haben das Problem erkannt, wir werden das so nicht weiter handhaben wollen und wir werden, nachdem wir die Regierung übernommen haben, mit den anderen Parteien in Reformkommissionen, in Enquete-Kommissionen herausarbeiten, dass wir in einem überschaubaren Zeitraum dann mit neuen Maßnahmen in der Lage sind, Demokratie eingebettet das zu tun, was notwendig ist, um die Sicherheit der Bevölkerung zu stärken, um die illegale Migration abzubauen und gleichzeitig, und das wird die große Schwierigkeit sein, die Zuwanderung von gewünschten Fach- und Arbeitskräften zu verstärken, weil wenn wir dieses Land zumachen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Willkommenskultur für diejenigen, die wir brauchen, sich entwickelt, nicht besonders hoch. Die Gratwanderung ist auf der einen Seite Reduktion der illegalen Migration, auf der anderen Seite Verstärkung der gewünschten Migration. Und das verlangt schon ein abgestimmtes Vorgehen zwischen den Parteien der demokratischen Mitte. Das ist jetzt ganz anders angegangen worden. Übrigens könnte einer der Opfer dieser Entwicklung auch die Union selbst sein, weil die Union ist ja nicht einfach eine rechte oder konservative Partei, sondern die Union ist eine moderne Volkspartei, in der progressive, liberale, neoliberale, christlich-soziale und konservative zusammen sind. Und der Teil, der ehemals auch stark die Merkel-Politik unterstützt hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie so eine Vorgehensweise als erstrebenswert erachten, wie sie jetzt von Seiten Merz praktiziert worden ist. Und wenn das Schule macht und sich weiterentwickelt, könnte das durchaus mittelfristig zu einem größeren Aderlass in der Union beitragen. Und es kann dazu beitragen, dass die Union, die ja in der deutschen Geschichte ein Glücksfall auch ist, weil sie als Rechtsstaats- und Europapartei einen wesentlichen Anteil an der glücklichen Geschichte der Bundesrepublik hat, dass diese Partei sich umgründet im trumpianischen Sinne, was Merz jetzt so angedeutet hat. Und das wäre eine große Belastung für die deutsche Demokratie und das deutsche Parteiensystem.
Hm. Wobei ich natürlich, also ich glaube, also jetzt bei diesem Thema, gerade was Sie sagten, das stimmt natürlich, die Grenzen dann schließen, die Leute sind schon drinne. Ich glaube natürlich, dass viele oder die Menschen auf der Straße nicht nur, wenn es um Anschläge geht, nicht nur sagen, es ist wir lösen das Problem, indem wir die Grenzen sichern, sondern es ist auch ein, Sie sagen zum Beispiel auch, es müsste härtere Strafen geben, glaube ich. Das ist auch etwas, was, also man müsste eher eine Art Bedrohungspolitik fast schon fahren, sagen, wenn du das machst, passiert dir das und das und dementsprechend würde dann vielleicht generell weniger passieren. Und ich glaube, in diese Kerbe wird wahrscheinlich die AfD auch schlagen, würde ich von ausgehen. Was sich natürlich viele fragen, und das ist ja immer in dem Moment, wenn Merz was sagt, fragen sich ja alle, okay, wird er denn dann irgendwann mit der AfD zusammenarbeiten? Das ist ja, manche Leute haben Angst davor, manche Leute wünschen sich das. Wenn es jetzt nicht passiert, wird es aber irgendwann schon passieren, oder?
Naja, zunächst nochmal auf Ihren letzten Punkt. Man müsste stärkere, härtere Strafen für diejenigen einsetzen, die in der Gefahr sind, solche Dinge zu tun. Da kann man ja erstmal nur sagen, das hätte man durch keine Strafen verhindern können. Und die gesetzlichen Möglichkeiten, das zu verhindern, sind ja alle Male da. Also warum laufen Menschen, die eigentlich ausgewiesen werden müssten, immer noch im Land rum? Warum sind diejenigen, die als psychisch gefährdende Menschen für ihre Mitmenschen identifiziert worden sind, nicht längst in anderen Therapien und in anderen Maßnahmen eingebunden, als dass sie frei rumlaufen dürfen? Also das sind ja offene Fragen, die ja auch nicht beantwortet werden konnten in diesem Verfahren. Ja, wie wird das weitergehen mit Merz? Also positiv gesprochen könnte man natürlich sagen, Merz versucht eben mit der Übernahme der AfD-Position die AfD zu schwächen und deutlich zu machen, der berechtigte Zorn, das berechtigte Unbehagen dieses Teils, der jetzt nicht als rechtsextrem zu identifizieren ist, der kann sich durchaus an die CDU wenden und damit würde man in dieser Logik die AfD schwächen. Das muss man ganz klar sehen und das wäre auch die positive Variante, die sich aus diesem Politikstil ergeben könnte. Jetzt haben wir nur das Problem, dass die konkrete Form, wie er das kommuniziert und eingeleitet hat, für unser System sehr schwer verdaubar ist, weil das nicht auf Augenhöhe mit den anderen Parteien entwickelt wurde. Jetzt kann man sagen, das ist Wahlkampf, da geht das auch nicht. Im Wahlkampf geht es um Polarisierung, geht es um klare Ansagen. Und diese klaren Ansagen müssen auch so ausgestattet sein, dass sie deutlich der Partei und der Person zugeordnet werden können, die hier für sich den Führungsanspruch auch geltend macht und mit dem Führungsanspruch auch gleichsam verbindet, dass sie in der Lage ist, diese Dinge anders und besser umzusetzen als die Vorgänger bzw. die Kontrahenten. Ja, aber es ist, wie ich eben ja schon ausführte, nach unseren Erfahrungen, die wir bisher mit solchen Themenraubkonstellationen gemacht haben, nicht ganz unwahrscheinlich, dass das am Ende eben nicht der CDU zugerechnet wird, weil die CDU am Ende nicht liefern wird. Weil liefern bedeutet ja, dass man das so umsetzen kann, wie er das jetzt andeutet. Dann wäre das durchaus denkbar. Dann wäre die CDU aber eine andere Partei geworden. Weil du kannst nicht einfach von oben runter sagen, wir machen das jetzt so, ohne die Verhandlung mit den anderen und ihren Interessen anzustreben und sich darauf auch einzulassen. Und wenn du dich darauf einlässt, dann stellt sich ja für diejenigen, die glaubten, der wird das jetzt so durchsetzen, stellt sich dann ja einmal mehr heraus, ja, der macht das ja genauso wie die anderen auch. Das heißt, dieses ultimativ direkte, dezisionistische Umsetzen findet gar nicht statt. Das heißt also, er würde bei denen, die auf ihn setzen jetzt, zumindest vielleicht nicht für die Wahl, das könnte sein, aber danach auch wieder die übliche Unzufriedenheit, sogenannte Politikverdrossenheit befördern.
Also was ich ja auch wirklich meine, ist die Normalisierung der AfD. Also Sie haben ja auch vorhin schon mal das angesprochen. Ich weiß nicht, ist es dann eben die Gefahr oder ist es nicht die Gefahr? Ist das der konsequente Weg, den die AfD geht? Wird man in 20, 30, 40 Jahren sagen, naja, früher, da wurde die AfD noch so und so gesehen, das hat sich ja jetzt alles verändert und die AfD ist eine von vielen Parteien. Ist ja dann die Frage, ist das eine Entwicklung oder... Also können Sie da eine Prognose geben?
Also wir gehen davon aus, dass die AfD langfristig im deutschen Parteiensystem bleibt, dass sie sich sukzessive normalisiert. Jetzt ist die Frage nur, dieser Prozess der Normalisierung, den wir ja bei anderen Parteien, die durch dieses parlamentarische System domestiziert worden sind, wie bei den Grünen auch erlebt haben oder bei der Linkspartei, ob dieser Prozess automatisch auch bei den Rechtsaußenparteien funktioniert, wissen wir nicht. Und insofern müssen wir ja erstmal zur Kenntnis nehmen, dass diese Partei seit etwa 2015 auf einem relativ hohen Konfrontations-, Polarisierungs- und Extremismusniveau agiert, ohne davon abzulassen, auch wenn sie mehr an Zuspruch bekommt. Man kann ja sagen, also sie bekommt mehr an Zuspruch und damit muss man auch mehr unterschiedliche Meinungen, Haltungen berücksichtigen, muss etwas milder werden, muss sich etwas abschwächen. Das ist ja auch die Entwicklung anderer rechtsextremer und rechtsaußenparteien in Frankreich, Italien und teilweise auch in Österreich, aber das können wir bisher nicht erkennen. Insofern ist das vielleicht eine wünschenswerte Entwicklung, dass man sagt, naja, wir können durchaus mit einer Rechtsaußenpartei leben, wenn die sich doch deutlicher im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bewegt und damit die Prinzipien des friedlich-toleranten und fairen Ausgleichs akzeptiert. Aber das wissen wir nicht. Das, was wir erlebt haben, ist, dass das Ringen innerhalb der AfD zwischen den damals eher als parlamentsorientierten und straßenorientierten Kräften oder zwischen den Moderaten und den Radikalen, dass dies zugunsten der radikalen Kräfte ausgegangen ist und dass die ehemals moderaten Kräfte kaum noch zu finden sind in dieser Partei in entscheidenden, wichtigen Positionen. Und insofern ist strukturell erwartbar, dass es eine Normalisierung gibt. Und die Normalisierung würde bedeuten, dass diese Partei koalitionsfähig wird. Und koalitionsfähig zu werden heißt, dass man im Sinne von Kompromissen sich auf die anderen Parteien einlässt. Und wenn wir da ins europäische Ausland schauen, dann ist ja das Anliegen dieser Rechtsaußenparteien, dass sie zunächst mal koalitionsfähig werden. Und der nächste Schritt ist dann, dass sie eben selbst das Kanzleramt übernehmen können. Und diese Prozesse haben wir ja jetzt in Italien erlebt und wir erleben sie gerade in Österreich. Also für uns ist Österreich eigentlich das Minitekel, weil in Österreich hat es eine Möglichkeit einer soliden, mittigen Regierung gegeben aus konservativen Sozialdemokraten und Freidemokraten liberaler Art. Und diese Gruppe war nicht in der Lage, einen Konsens herzustellen und hat gewissermaßen gesagt, rechts außen bitte übernehme das Kanzleramt. Und das ist ja der dramatischste Vorgang innerhalb einer Demokratie. Und dann gewinnt auch der Begriff der Brandmauer eine andere Dimension, weil dann ist die Brandmauer nicht mehr die Abwehr der Rechtsaußenkräfte in jedweder Form, also keine Unterstützung von Anträgen, keine Kooperation, keine Koalition, sondern ist die Brandmauer in letzter Instanz eigentlich nur noch, dass man verhindert, dass sie das Kanzleramt erreichen. Aber das kann man nur verhindern, wenn es in der Mitte einen klaren Konsens in den strittigen Punkten der Migrations- und Transformationsfragen gibt. Und der ist gerade am Bröckeln.
Aber ich meine, würde jetzt rein theoretisch die AfD das Kanzleramt übernehmen? Sagen wir mal, also jetzt nicht, ich denke jetzt nicht bei den Neuwahlen, aber irgendwann mal in einigen Jahren. Ich habe das Gefühl, dass natürlich die Leute, auch vor allem die Leute, die gegen die AfD sind, sich natürlich vorstellen, dass wir dann so eine Art neuen Nationalsozialismus hier haben, wo Alice Weidel, keine Ahnung, hier mit dem offenen Auto sich durch die Straßen kutschieren lässt von Berlin oder so. Aber das wird doch, wir leben doch trotzdem in einem demokratischen Land. Also das gibt ja trotzdem Regeln, die wir, und es gibt das Grundgesetz. Würde sich so radikal so viel dann verändern?
Zunächst mal nicht. Das sind ja schleichende Prozesse. Es ist ja nicht so, dass da ein Putsch stattfinden wird. Es ist nicht so, dass da von einem auf dem anderen Tag das Grundgesetz neu geschrieben wird. Sondern es ist ein schleichender Prozess. Aber dieser schleichende Prozess hat das Ziel der Transformation dieses politisch-demokratischen Systems hin zu einem System der illiberalen Demokratie oder der Autokratie. Weil man muss sehen, dass eine rechtspopulistisch-rechtsextreme Partei im Zustande der Opposition die Instrumente der Demokratie maximal versucht zu nutzen. Und die AfD ist zum Beispiel die größte Verfechterin der direkten Demokratie. Weil die direkte Demokratie ist ein Instrument, um die herrschende Formation von einer bestimmten Seite zusätzlich herauszufordern und deutlich zu machen, wir sind das Volk, wir organisieren die Mitbestimmung des Volkes in allen Fragen, die jetzt von Seiten der Regierung für sich beansprucht werden. Weil es geht ja darum, Verunsicherung, Unsicherheit im politischen Establishment, Bewegung zu organisieren. Und am Ende geht es aber um die Überwindung dieses Systems. Weil diese Rechtsaußenpolitik ist ja keine, die stehen bleibt, sondern die entwickelt sich ja. Und die passt sich an veränderte Bedingungen an, aber verliert nicht ihr Ziel aus den Augen. Und das Ziel heißt am Ende, eine hierarchisch-autoritäre Ordnung zu errichten. Und der Fixpunkt dieser hierarchisch-autoritären Ordnung ist der Nationalstaat. Und die Grundlage dieses Nationalstaates ist eine homogene Bevölkerung. Insofern ist die Vorstellung von der eigenen guten Ordnung der Gesellschaft ist eine, die auf Homogenität aufbaut, weil man sagt, ihr seht doch, was hier in Aschaffenburg und Magdeburg passiert und das sind ja nur die Vorboten. Umso heterogener eine Gesellschaft ist in Dimensionen von Herkunft, von Religion, von unterschiedlichen Vorstellungen, wie man das Leben organisiert, umso schwieriger ist es zu regulieren und umso wahrscheinlicher ist es, dass es zu Konflikten, Auseinandersetzungen kommt. Deshalb gehen wir von dem Leitbild der Homogenität aus und in der modernisierten Variante der Rechten ist das der sogenannte Ethnopluralismus. Der bedeutet, dass man natürlich sieht, es gibt unterschiedliche Ethnien, unterschiedliche Rassen, unterschiedliche Völker. Und das ist auch alles okay, wenn die da sind, wo sie herkommen und wo sie zentral leben. Aber die Vermischung der Kulturen ist die Grundlage allen Übels. Deshalb muss man eine strikte Antimigrationspolitik, eine strikte Homogenisierungspolitik betreiben. Also insofern kann ich Ihre milde Vorstellung, dass sich da nicht so viel verändert, die kann ich nachvollziehen, wenn man das so in den Etappen sich anschaut, da wird das so sein, in der Langfristperspektive nicht.
Okay, ich verstehe. Für mich ist das so, ich bin immer, ich denke auf der einen Seite, Demokratie muss eben, also war schon immer dieser Meinung, wenn es darum geht, auch schon früher darf die AfD im Bundestag reden und manche gehen dann Abgeordnete, sagen, ich verlasse den Raum und so. Und ich denke, dass Demokratie muss das aushalten können. Und ich glaube halt, ich kenne sehr viele Leute auch so aus eher aus dem linken Bereich, die total wild werden, wenn es um die AfD geht. Was ich auch nachvollziehen kann, ich persönlich würde auch nicht die AfD wählen, aber trotz alledem denke ich, dass diese Anerkennung, also eine Daseinsberechtigung anzuerkennen, ist schon, wenn es eben einen Teil der Bevölkerung gibt, einen nicht unwesentlich großen Teil der Bevölkerung gibt, die eben die AfD zum Beispiel unterstützt, dann ist das wichtig für eine Gesellschaft, das nicht zu ignorieren und nicht vor allem zu sagen, okay, wir müssen das verbieten. Auf der anderen Seite muss die AfD oder diese Leute müssen aber auch anerkennen, dass es genauso auch einen sehr, eher linken oder liberalen Teil gibt, der etwas ganz anderes will. Also will sagen damit, irgendwo müssen wir uns in der Mitte ja treffen. In einer gut funktionierenden Demokratie. Würden Sie mir da zustimmen?
Naja, der Rahmen für uns ist ja die Verfassung. Und innerhalb dieser Verfassung ist ja alles möglich im Sinne unterschiedlicher Interessen, unterschiedlicher Ideen, wenn die Bereitschaft besteht, sich auf das Instrument der Anerkennung unterschiedlicher Positionen mit der Perspektive des Kompromisses einzulassen. Diese Position nimmt die AfD aber nicht ein, sondern sie ist ja sehr daran interessiert, ihre Position als die alleinig möglichen in den Raum zu stellen. Und sie hat den methodologischen Zugriff über den Niedergang der jetzigen politisch-gesellschaftlichen Konstellation. Sie sagt, dieses System ist im Niedergang, dieses System ist erschöpft, dieses System ist am Ende, ist in eine Fehlentwicklung hineingeraten und wir sind die Einzigen, die dieses System, dieses Land retten können. Und über diese Selbstmandatierung der Rettungsposition gibt es so einen außerirdischen Zugriff auf das, was passiert. und gleichsam auch die Möglichkeit und Legitimation, alle Mittel dafür einzusetzen, weil man ja schließlich dieses Land retten will und dieses Land ohne dieses selbstmandatierte Rettungskomitee ja keine weitere Existenzchance mehr hat. Das ist ja das Narrativ, mit dem diese Gruppe antritt. Und jetzt sagen sie, ja, man muss auch diese Leute anerkennen, man muss alle Menschen anerkennen. Das finde ich erstmal den Ausgangspunkt. Aber man muss nicht alle Positionen anerkennen. Weil es ist klar, wenn...
Aber nicht alle Wähler, würde ich jetzt mal unterstellen, verstehen die Position. Das meinte ich ja auch vorhin. Es sind ja auch emotionale Sachen, die da einfach eine Rolle spielen, die AfD anspricht. Die hinterfragen ja nicht alles. Ja. Und diese Menschen, so, die haben einen Status der Emotionalität. Sie wollen etwas anderes und sie sind vielleicht nicht in der Lage, also ich will den Menschen jetzt nicht niedere Bildung oder was auch immer unterstellen, darum geht es gar nicht, aber es ist nicht wichtig für sie, diese Dinge zu hinterfragen in dem Moment. Das meine ich. Und das, aber diese Menschen existieren ja trotz alledem, also so, und ist ein Großteil davon, ja?
Absolut. Und deshalb sind sie ja auch nicht auszuschließen und sind nicht zu sanktionieren, sondern sie sind Teil unserer Gemeinschaft und man muss wechselseitig darauf achten, dass man gut miteinander umgeht. Und dafür haben wir Spielregeln über viele Jahrhunderte entwickelt, die sich späterhin in Form von Gesetzen und Verfassungen niedergeschlagen haben. Und die sind natürlich auch immer Gegenstand von Veränderungen. Also es ist nicht so, dass das alles in Stein gemeißelt ist, sondern da sind ja auch Defizite, da sind Unzulänglichkeiten. Und insofern ist das Gespräch auf der Grundlage zu führen, dass man selbst ja auch irren kann in gewissen Dingen und man selbst ja auch nicht für sich in Anspruch nehmen kann, dass man alles weiß und alles kann und weiß, wo es lang geht. Aber was man, glaube ich, akzeptieren muss, ist, dass sich aus dieser Verletzbarkeit von Gesellschaften ein Mechanismus entwickelt hat, der in Form von Verfassung und Gesetzen dazu beitragen soll, dass es zu einem zivilisierten Austausch der unterschiedlichen Perspektiven kommt. Und wenn man diese Form der zivilisierten Möglichkeit des Austauschs nicht anerkennt, dann ist es wirklich schwierig, dann zu sagen, wir brauchen euch, sondern muss man eben sagen, ja, ihr habt jederzeit die Möglichkeit, auf den Pfad der Tugend zurückzukommen, indem ihr dieses Minimum an Zivilität anerkennt, was notwendig ist, um die Gemeinsamkeiten, die in einer Gesellschaft zu entwickeln sind, auch mitzuentwickeln. Und wenn ihr euch aber über diese Möglichkeit der zivilisierten Austauschformen setzt, dann ist das mit euch schwierig.
Ja, natürlich. Ich denke halt immer so ein bisschen, dass natürlich die, also wenn wir von Seiten sprechen, dann fühlt sich die eine Seite natürlich auch immer etwas bewacht von der anderen Seite und das endet manchmal in einem schleichenden Prozess, der dann dazu führt, glaube ich, was wir zum Beispiel auch in Amerika haben oder so, dass eben dann Trump an der Macht ist wieder und sagt, so jetzt wird das abgeschafft und das und es reicht jetzt damit und das ganze Genderpolitik und dass wir wollen das alle nicht mehr und so weiter und so fort. Und man wird wie überrannt davon. Man hat das Gefühl, das ist wie eine nicht unbedingt schweigende Mehrheit, sondern das ist etwas, wo einfach die anderen sagen, wir machen das so und so, wir machen das aber nicht so, wie ihr wollt. Und so. Und die fühlen sich in dem Moment unterdrückt und dann kommt ihre Zeit, dann kommt ihr Moment. Und ich habe das Gefühl, man kann das nicht unbedingt mit der deutschen Situation vergleichen. Aber trotz alledem, dass die eine Seite natürlich sagt, ja, ihr sagt uns ja immer, wie es lang geht, jetzt kommen wir an den Zug. Und das ist ja eigentlich nicht eine gute Prognose für die Zukunft, sondern man müsste ja eigentlich eher, deswegen meinte ich das, schauen, dass man aufeinander zugeht, dass weder der eine noch der andere, also wirklich beide Seiten, nicht immer sagen, wir sind aber diejenigen, die auf jeden Fall recht haben und wir passen auf euch auf und ihr, sondern also mit diesem Aufpassen muss auch ein bisschen Schluss sein, habe ich manchmal das Gefühl, ja. Mehr Vertrauen, weil wir sind nun mal auch nicht mehr wir dürfen die Vergangenheit, also auch den Nationalsozialismus und so, nicht vergessen. Ich habe selber eine Tochter, das wird heute in den Schulen, also als ich jung war, wurde das, habe ich das Gefühl, das war tagtäglich Thema. Heute ist es gar nicht mehr so Thema, habe ich das Gefühl, in den Schulen, jedenfalls aus meiner persönlichen Sicht. Und wir müssen, das ist unser Erbe, wir hatten selber alle immer noch Großeltern, die da mitgemacht haben, aber wir waren mal so, aber wir sind nicht mehr so. Das müssen wir, glaube ich, wir müssen lernen, uns vielleicht auch selber wieder ein bisschen mehr zu vertrauen. Als Deutsche auch. Und nicht diese Angst haben, dass immer jemand kommt, der hier wieder irgendwas Rechtes aufbauen will. Also natürlich gibt es diese Tendenz, ja, aber die gibt es doch vielleicht überall, oder?
Naja, wir haben ja eine massive Rechtsverschiebung in Europa, wir haben eine massive Rechtsverschiebung im öffentlichen Diskurs in der Bundesrepublik. Die Art und Weise, wie wir über Minderheiten sprechen, wie wir über die Migration sprechen, wie wir über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sprechen, das wäre vor 10 Jahren gar nicht denkbar gewesen. Und das hat eben damit zu tun, dass die Kräfte, die eine homogene Gesellschaft wollen, stärker geworden sind. Es hat aber auch damit zu tun, dass Deutschland wirklich viel gemacht hat in diesem Bereich. Das muss man schon auch sehen. Also insofern ist es nicht notwendigerweise so, dass diejenigen, die für eine Einschränkung der Zuwanderung plädieren, erstens recht sind und zweitens keine Menschlichkeit aufweisen und drittens damit dem rechten Mob den Weg bereiten, sondern das kann sehr vernünftig sein, um dieses Land zu stabilisieren und auch den Korridor für die Einwanderung der Verfolgten zu verbessern und die Einwanderung derjenigen, die wir auch unbedingt benötigen, um unser gemeinsames Sozial- und Wirtschaftsmodell weiterzuentwickeln. Insofern ist immer auch die Frage des Kontextes, in dem wir das Ganze anlegen, sehr wichtig. Das heißt, Positionen im Handeln, die gleich sind, können ganz unterschiedlich begründet sein und einen ganz unterschiedlichen Fluchtpunkt haben. Weil auf der einen Seite kann ja die restriktive Handhabung von Zuwanderung dazu beitragen wollen, dass insgesamt das Einwanderungsland Deutschland gestärkt wird. Und auf der anderen Seite kann es eben dazu beitragen wollen, dass es eine völkische Gesellschaft hier gibt. Und das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Wenn ich Sie richtig verstehe, Ihnen geht es ja auch darum, dass man diese Alltagswelten auch ernster nimmt und nicht gleich in diese Polarisierungsmuster verfällt und sich auch wechselseitig interessiert dafür, wie Menschen zu bestimmten Positionen kommen, um auf diesem Wege auch das Gemeinsame wieder etwas stärker zu machen und nicht sofort die Demarkationslinien auszupacken. Und das Problem ist ja weniger bei uns die Einstellungen der einzelnen Leute, sondern das Problem sind die Polarisierungsunternehmer, die anknüpfend an Einstellungen in der Lage sind, Strömungen, Richtungen und damit politische Realitäten zu verändern. Und zwar in einer Art und Weise, wie es entweder nicht notwendig ist, zumindest nicht aus der Sache her begründet, und auch gefährlich ist für unser liberales Zusammenleben. So möchte ich es mal nennen.
Ja, also Sie sind mir da ja weit voraus und Sie sind auch wesentlich, Sie sind natürlich nicht, Sie sind Professor Doktor und Sie sind Politikwissenschaftler und ich versuche das immer auch in meinen, wenn es um solche Themen geht in meiner Sendung, ich versuche das immer so ein bisschen einfach anzugehen, ein bisschen zu übersetzen für die Leute, die, für meine Zuhörer, aber auch für die Leute, die ich sonst kenne im Alltag, das, was ich mitkriege von den Menschen. Ich interessiere mich sehr für Menschen und ich höre ihnen auch gerne zu, was sie mir sagen. Und manchmal ist es ihnen einfach alles zu kompliziert und zu komplex. Und deswegen habe ich das auch mit den Emotionen so nochmal beschrieben, weil da geht es sehr, sehr viel darüber. Ja.
Ich glaube, dass den Emotionen viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden muss, auch von Seiten derjenigen oder gerade von Seiten derjenigen, die dieses System der freiheitlich-demokratischen Ordnung auf der Vernunft Basis weiterentwickeln wollen, weil wenn man nicht in der Lage ist, die Emotionen von Menschen zu berücksichtigen, zu bedenken und auch zu adressieren, dann wird man allein kognitiv mit Argumenten nicht vordringen können. Deshalb ist es so extrem wichtig, glaube ich, dass auch die Demokraten eine stärkere emotionsbezogene Kommunikation entwickeln und keine Angst davor haben. Weil das ist ein großes Thema, weil die Rechten sind über Social Media unglaublich stark, weil sie diese Komplexität so weit reduzieren und emotionalisieren, dass sie anschlussfähig sind an die Bedürfnisse von Menschen im Sinne des einfachen Lebens und der einfachen Kommunikation, was ja auch ein legitimes Bedürfnis ist. Und die Demokraten, die Linken, sind eher geneigt, diese Form der Komplexitätsreduktion zu negieren und zu sagen, das ist Vereinfachung, die nicht geht, die banalisierend ist, die gefährlich ist, die den wahren Verhältnissen nicht gerecht wird, und deshalb dürfen wir das nicht. Und das scheint mir ein großer Fehler zu sein, weil die Menschen haben schon ein Recht darauf, abgeholt zu werden, eingebunden zu werden, anerkannt zu werden, und das auch in einem Sinne, dass sie Teil des Wirs sind und dass sie Teil einer Kommunikationsgemeinschaft sind, die sie auch ernst nimmt und annimmt. Und in diesem Sinne braucht man, glaube ich, insgesamt mehr an Emotionen. Das war übrigens auch einer der Punkte, warum die Weimarer Republik am Ende so wenig Widerstandsfähigkeit hatte, weil das Muster, eine Republik ohne Republikaner, bedeutet ja auch, dass man die Republik eigentlich nicht wirklich emotional besetzt hat als eine Errungenschaft, die es zu verteidigen gilt, sondern es war so ein, von Thomas Mann gibt es ja diesen Begriff des Vernunftrepublikaners, ne, dass man die Republik eigentlich nur aus den Gründen der Vernunft als angemessen erachtet, aber eigentlich nicht als das, was auch schön ist und was dazugehört und was erstrebenswert ist und für das man auch bereit ist zu kämpfen, weil die Vernunft ist relativ limitiert in der Fähigkeit, andere Menschen wirklich zu erreichen. Und hier sind, glaube ich, große Spielräume. Und die Linke hatte auch immer das Problem, dass sie zu arrogant, zu kognitiv und zu allwissend aufgetreten ist und in diesem Sinne dann die Alltagsprobleme und die Alltagswelten gar nicht so richtig ernst genommen hat. Und in den Alltagswelten ist ja viel an Wahrheit und viel an Authentizität, die eben auch anerkannt und abgeholt werden will.
Also mir ist das aufgefallen, auch in dem amerikanischen Wahlkampf. Es gibt eine recht bekannte Sendung in Amerika, Joe Rogan, das ist auch, der ist mehr im Internet aktiv als in den traditionellen Medien und hat alle möglichen Leute in seiner Sendung. Und damals ging es darum, also es war noch im Wahlkampf, dass eben Kamala Harris sollte eingeladen werden und auch Donald Trump, aber also einzeln. Und Kamala Harris wollte das aber irgendwie, es gab sehr viel Auflagen, hat er dann in seiner Sendung erzählt, es sollte auch alles irgendwo bei Kamala Harris irgendwo stattfinden. Trump hat einfach gesagt, oh, ich komme einfach. So, ich komme einfach. Also Kamala Harris ist nichts geworden aus dem Interview. Trump hat gesagt, ich komme einfach. Auch der Vize ist gekommen vorher und so weiter. Der ist da gekommen und hat sich da hingesetzt ins Studio und hat dann da 2 Stunden mit dem geredet, einfach so. Und das hat die Leute, sowas erreicht die Leute total. Das ist das, was ich meine. Das ist ganz simpel übersetzt. Da geht es um alle möglichen Themen. Da geht es nicht nur um Wahlkampf oder so. Geht es um Angeln oder was auch immer. Aber das holt die Leute ab, die sagen, oh, da, der versteht uns, das ist einer von uns. Der macht da keinen Tamtam.
Da bin ich bei Ihnen.
Das stimmt. Ja. Und das ist halt so ein Ding. Und genau solche Mechanismen, das, wie Sie sagen, muss es eben auf der anderen Seite auch geben. Ja? Nicht die einen, die immer mit dem Zeigefinger sind, und die anderen, die dann so... Das ist genau. So, jetzt ganz zum Schluss, lieber Herr Professor Dr. Schröder, möchte ich Sie nochmal fragen, haben Sie eine Prognose für die Neuwahlen? Also was glauben Sie, was wird passieren?
Ja, der Game Changer von letzte Woche ist ja in keiner Umfrage bisher abgebildet. So weit ist es dann doch ein starker Blick in die Glaskugel. Bisher zeichnet sich der Wahlkampf ja dadurch aus, dass die Umfragewerte fast eingefroren sind seit einem Jahr. Da tut sich relativ wenig. Die CDU ist bei 30%, SPD und Grüne bei 15%, die FDP bei 4-5%. Und was ich vermute ist, also das Kanzleramt wird vermutlich in Richtung CDU laufen. Und es wird nach meiner Einschätzung eher zu einer großen Koalition am Ende kommen. Aber das ist kein Selbstläufer, weil das, was da jetzt seitens der Union an Polarisierung entwickelt worden ist, hat durchaus das Potenzial, in die eine oder andere Richtung zu springen, wo wir nicht genau wissen, was das am Ende auch mit den Parteien und ihren Akteuren macht, in der Fähigkeit, vertrauensvoll zusammenzuarbeiten und aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Also das ist schon eine wirkliche Polarisierungsinszenierung, die da jetzt aufgebaut worden ist, deren Reichweite ich augenblicklich noch nicht so.
Und was wäre Ihr zweiter Tipp? Also was wäre, wenn keine große Koalition zustande kommt, was wäre dann die Alternative?
Naja, dann könnte es durchaus auch zu einer Dreierkoalition kommen. Und die Dreierkoalition, die hängt jetzt davon ab, wie viele Parteien überhaupt in den Bundestag kommen. Weil wir haben ja drei Parteien, die hart am Limit hängen, das ist die FDP, das ist die Linkspartei und BSW. Und wenn alle drei rausfallen, dann denke ich, würde es für eine rot-schwarze Koalition reichen. Ich vermute angesichts der Zentralität, die jetzt dem Migrationsthema beigemessen wird, wird es für die Grünen schwer, in die Koalition mit der CDU hineinzukommen, wenngleich das auch eine interessante Koalition wäre, vor allen Dingen auch im Hinblick auf die Modernisierung von Wirtschaft und Gesellschaft, könnte möglicherweise sogar manches schneller gehen als in der schwarz-roten Koalition. Aber nach Lage der Dinge jetzt, würde ich sagen, wird es eher auf eine schwarz-rote Koalition rauslaufen. Aber kann am Ende ganz anders sein.
Jetzt muss ich Sie nochmal persönlich fragen, also, zu Ihrer Person, wollten Sie schon immer Politikwissenschaftler werden, auch als Sie, also haben Sie, war das so Ihr erklärtes Ziel? Haben Sie so immer eine Faszination für Politik und für Parteien gehabt?
Also ich habe ganz früh schon die Berührung mit Parteien durch das Elternhaus erfahren und bin immer in einem politischen Kontext sozialisiert worden und Parteien fand ich faszinierend, weil Parteien sind ja insofern spannend, weil sie ja Kampfzonen im Inneren sind, also sie sind ja sehr heterogen, also keine Partei ist homogen, da gibt es permanent Kämpfe zwischen den Linken, den Rechten, der Mitte, vorne und zurück und dann zu schauen, wie die es schaffen unter diesen quirligen Bedingungen dann am Ende doch was rauszuarbeiten, was sie identifizierbar macht und abgrenzbar von den Mitbewerbern, das ist schon ein faszinierender Prozess. Wobei mein Interesse nicht einfach nur den Parteien gilt, sondern ich interessiere mich viel weiter gefasst für das politische System, auch sehr stark für die gesellschaftlichen Akteure, die die Interessen aufnehmen und verarbeiten. Das sind ja gewissermaßen die Primärakteure, weil wenn jemand sich für Wirtschaft interessiert, für Arbeit, für Ökologie, für Kultur, dann ist er ja nicht zunächst mal direkt an die Parteien verwiesen, sondern erstmal an die Interessensverbände, die sich damit befassen in originärer Weise und die dann auch wiederum in der Lage sein müssen, diese Interessen ins politische System zu bringen und dafür Sorge zu tragen, dass das dann auch am Ende in Form von Gesetzen und anderen Maßnahmen so stabil ist, dass sich daraus eine belastbare Politik entwickeln kann.
Und ist das heutzutage immer noch für Sie faszinierend? Passieren immer noch viele Dinge, wo Sie sagen, das ist immer noch sehr, sehr spannend zu beobachten?
Ja, ja? Ja absolut. Also ich liege manchmal ganz gut mit meinen Prognosen. Ich liege aber auch manchmal komplett daneben. Ich hätte mir zum Beispiel 2015 nie vorstellen können, dass Großbritannien aus der Europäischen Union austritt und habe sogar zwei Flaschen Sekt verloren, die ich gewettet habe. Ich hätte mir 2016 nicht vorstellen können, dass Trump gewinnt. Ja. Und ich habe letzte Woche gedacht, das ist der langweiligste Wahlkampf, den diese Republik je erlebt hat. Und drei Tage später war auf einmal das dramatisch, kontrovers, polarisiert und ein Stück weit auch wieder offen.
Ein Wahnsinn. Okay.
Also insofern ist Politik schon ein unglaublich spannendes Feld, wo Menschen, Ideen und Institutionen aufeinandertreffen. Und dieses Zusammenspiel zwischen Menschen, Ideen und Institutionen und das vor dem Hintergrund von Interessen. Also was für Interessen treiben Menschen, führen zu Programmen und werden in Institutionen kleingearbeitet?
Also eigentlich auch runter reduziert das Interesse an Menschen.
Ja, absolut. Absolut. Ja. Mhm. Ja, Menschen finde ich schon gut. Spannende.
Da haben wir was gemeinsam. Jetzt habe ich was gefunden. Ich habe gedacht, ich muss doch noch was finden, was wir gemeinsam haben. Das haben wir auf jeden Fall gemeinsam. Herr Professor Dr. Schröder, ich danke Ihnen sehr für diese, also für Ihre ganz tollen Erläuterungen, Erklärungen. Ich glaube, das erreicht sehr viele Menschen. Die haben das ganz, ganz schön erklärt und es war auch sehr spannend. Also vielen, vielen Dank, dass Sie heute mein Gast waren. Ja. Und ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ja.
Vielen Dank für die Einladung. Ein schönes Gespräch mit Ihnen.
Wunderbar, das freut mich. Dann bleiben Sie noch kurz dran. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ja,
ja, ich wünsche Ihnen auch alles Gute. Vielen Dank.
Dankeschön.